Cyborgs, Rap und Digitales, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und wir haben im Augenblick eine kleine Sonderserie zum Themenfeld Digital Religions. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Carina Frick, Linguistin, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Gastprofessorin in Innsbruck und eben auch bei uns an der UZH. Wir arbeiten zusammen in einer gemeinsamen Forschungsgruppe eben zu diesem Themenfeld Digital Religions. Und zwar ganz spezifisch zu Verschwörungstheorien oder Verschwörungsnarrativen. Und das letzte Mal, Carina, als wir uns gesprochen und gesehen haben, da ging es um Begriffsklärungen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, oder?
Genau, da haben wir über Begriffe gesprochen.
Vielleicht können wir gerade da sofort einsteigen. Verschwörungstheorien und Narrative, da gibt es ja manchmal einen Streit drum, was sagt man, was sollte man sagen. Wie würdest du denn diese Begriffe überhaupt fassen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr große Diskussion in dem Feld, auf die man auch immer wieder angesprochen wird, wenn man davon erzählt, dass man dazu forscht. Das scheint die Leute irgendwie zu interessieren, ob das jetzt Theorien sind oder Narrative oder Ideologien oder Mythen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Begriffe dazu. Ich glaube, alle haben Vor- und Nachteile. Letztlich ist es sicher gut, wenn man darüber nachdenkt, warum man welchen Begriff verwendet. Der Begriff der Theorie, dem wird ja vorgeworfen, dass er das, was da passiert, was diese Leute verbreiten, damit legitimiert als eine Theorie, die es ja dann tatsächlich nicht ist oder nicht sein soll. Andere sagen aber wieder, Forscher sagen, formal gibt es eigentlich keinen Unterschied zur Theorie. Es ist halt ein Erklärungsversuch über die Welt.
Ja, und Theorien müssen ja auch nicht unbedingt richtig oder falsch sein.
Also das kommt dazu, genau. Und es ist tatsächlich schon auch, würde ich sagen, ein sehr etablierter, ein sehr gängiger Begriff, sowohl für Leute, die darüber sprechen, als auch für Leute, die vielleicht selber in diesem Bereich unterwegs sind. Also auch so ein ethnokategorieller Begriff.
Ja, also das Ethnokategorie ist das, was eben Menschen, die selber in einem bestimmten Kontext leben, auch dann sagen würden.
Eine Art Selbstbezeichnung,
ja. Genau. Und was würdest du sagen, sind Verschwörungstheorien? Das ist ein bisschen schräg, du lachst ja, ja. Auch schon, wenn ich dich das frage, weil wir darüber ja immer wieder diskutieren.
Ja, das ist eben tatsächlich schwierig zu fassen. Also es sind Erklärungsversuche über Dinge, die in der Welt passieren. Und ich glaube, Verschwörungstheorien ist eben gemeinsam die Annahme, dass ein relativ dichotomes Weltbild zwischen Gut und Böse entsteht. Dass die Annahme vorherrscht, alles ist anders, als es scheint. Mhm. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges und dass es eben, dass dahinter oft AkteurInnen stecken, die einen etwas Böses wollen, das man dann im ersten Augenblick nicht erkennt.
Also Menschen, die auch häufig so als Elite dargestellt werden.
Richtig.
Die eben eine Verschwörung planen oder gerade schon durchführen und damit anderen Menschen ganz gezielt schaden wollen.
Genau, die das aber natürlich ganz anders verkaufen.
Ja, die das also die Verschwörerinnen Beispiel, verkaufen es anders.
Nee, die Eliten in Anführungszeichen. Ja, okay. Die VerschwörerInnen würden dann eben das dahinter sehen, was tatsächlich dahinter steckt und nicht das, als was es verkauft wird. Zum Beispiel die Impfung.
Jetzt mag man aber, jetzt geht's schon ganz, also wir kommen jetzt schon selber, nicht ja, die ja, VerschwörerInnen genau. Denken das, sondern die VerschwörungstheoretikerInnen.
Die Personen, die an die Verschwörung glauben,
genau,
vielleicht.
Die sehen das so. Aber ja. Mach ein Beispiel, dann wird's klarer.
Naja, keine Ahnung, die Impfung, die ja. Covid-Impfung, die dann quasi von der Elite, von den Behörden, von den pharmazeutischen Akteuren verkauft wird als etwas, was unsere Gesundheit schützt.
Ja.
Die Personen, die das aber nicht glauben, denken, dass dahinter eben etwas Schädliches steckt.
Ja, und zwar ein böser Plan.
Ein böser Plan. Und es ist nicht einfach nur, dass diese eine Impfung dann schädlich ist, sondern eben, da steckt viel mehr dahinter. Das ist ein weiteres definitorisches Moment. Alles hängt zusammen. Ja. Also die Impfung hängt dann mit 5G zusammen, hängt dann mit XY zusammen.
Ja. Also wenn ich jemand bin, der grundsätzlich skeptisch gegenüber Impfungen bin ich noch lang keine Verschwörungstheoretikerin, sondern das fängt dann an, wenn ich weitere größere Zusammenhänge sehe.
Ich glaube, das hängt ein bisschen von der Definition ab. Aber ja, ich würde sagen, nur weil man skeptisch gegenüber etwas ist, ist man noch keine Verschwörungstheoretikerin, sondern wenn man das Ganze in einen größeren Kontext, in halt eine Verschwörung steckt, in etwas, was einer großen Masse schaden will und vertuscht wird als das, was es wirklich ist.
Ja, also ein böser Plan.
Ein böser Plan, genau.
Sich verschwörenden Menschen.
Genau.
Ja.
Und nur weil wir schon, weil du es angesprochen hast, also eben Verschwörungstheorie ist der eine Begriff, dann hast du auch Verschwörungsnarrativ angesprochen. Ich glaube, Narration ist halt gerade in der Linguistik sowieso ein relativ aufgeladener Begriff. Deswegen wäre das jetzt wahrscheinlich nicht der, den ich selber wählen würde. Der ganze, ja, Teildisziplinen, die sich mit der Narratologie und so weiter beschäftigen. Und der Begriff impliziert natürlich auch so ein bisschen etwas Kohärentes, ein Zusammenhang, eine Sinnstiftung, die da vielleicht auch von außen
Was
nicht vorhanden ist.
Was mir halt gut gefällt an dem Begriff, dass er eine Erzählung bedeutet.
Ja.
Also es ist nicht nur eine einzelne Idee, sondern es wird wie eine Geschichte erzählt. Und das ist bei vielen Verschwörungstheorien ja der Fall.
Genau, und das hat ja auch dieses alles hängt zusammen mit drin, natürlich.
Und einen zeitlichen Ablauf. Also da gibt es bestimmte Personen, die sich verschworen haben, um gegen andere etwas durchzuführen mit einem Plan. Und das Ganze hat eben einen zeitlichen Verlauf. Mhm.
Und ich glaube schon, dass dieses erzählende Moment wichtig ist, ob man es jetzt Narrativ nennen muss oder Erzählung, das ist was anderes. Aber zum Beispiel Sandro Wick, der Doktorand in dem Projekt, der würde von kommunikativen Praktiken sprechen, also oder von konspiratorischen Praktiken, weil er eben genau dieses praktische, dieses erzählende, dieses kommunikative Moment, das da so wichtig ist, in den Vordergrund stellt. Denn es ist ja nicht nur so, dass es diese Erzählung über die Welt gibt oder über diese Umstände, sondern die bringt ja Menschen auch zusammen, die hat ja diesen sozialen Aspekt. Die Personen, die sich dann eben als erleuchtet verstehen, passend zum Podcast, die bilden ja auch eine Gruppe, die stärken sich gegenseitig. Und ich glaube, dieses soziale Moment ist sehr wichtig. Deswegen würde dann Sandro eben zum Beispiel sagen, das sind konspiratorische Praktiken. Das hängt ganz viel mit Kommunikation zusammen. Deswegen ist es natürlich auch sehr interessant, das aus linguistischer Perspektive sich anzugucken.
Das heißt, wenn ich an eine solche Verschwörung glaube, dann habe ich nicht nur den Gewinn davon, dass ich den Eindruck habe, ich verstehe die Welt besser und vielleicht auch besser als alle anderen, die das nicht so glauben und verstehen, sondern ich habe auch noch den Vorteil im Idealfall, dass ich andere Menschen kenne, die das Gleiche glauben und mit denen ich so eine Art Gemeinschaft bilde, mit denen ich mich austauschen kann darüber. Und das schafft so ein Gefühl von wir im Gegensatz zu den anderen, die keine Ahnung haben.
Absolut. Und das zeigt sich übrigens auch sprachlich ganz schön, dieses Wir gegen die anderen. Also wenn man sich eben solche Verschwörungstheorien mal diskurslinguistisch oder auch korpuslinguistisch anguckt, dieses Wir und die anderen, dieses dichotome Aufteilen in Gruppen ist ganz wichtig. Und deswegen ist natürlich diese Wir-Gruppe der Personen, die erkannt haben, was tatsächlich dahinter steckt, ein wichtiger Referenzpunkt.
Hast du ein Beispiel dafür? Also Covid, die Impfung war ein Beispiel.
Ja, also Sandro und ich haben tatsächlich mal genauer uns angeguckt, die in Anführungszeichen 5G-Verschwörung, also diese Idee, dass hinter diesen Sendemasten, dass da eben schädliche Strahlung ausgesendet wird. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Es gibt ganz viele weitere Beispiele. Du kennst gut die eher religiös geprägten Beispiele.
Vielleicht natürlich musst du vorher, bevor wir zu religiösen kommen, noch kurz was zu 5G sagen. Von welchen Sendemasten wird da gesprochen und was konkret ist die Angst?
Genau, also es geht um diese Mobilfunksendemasten und die Angst ist eben, dass da halt schädliche Strahlung verschickt, ausgestrahlt wird und dass das eben nicht nur dazu dient, dass man guten Empfang beim Telefon hat, sondern dass das Krebs auslöst, dass das auch das hängt dann natürlich wieder zusammen mit der Impfung beispielsweise. Wir haben dann in den Kommentaren zu dem Video, die wir untersucht haben, ganz viele Verweise auf andere solche Verschwörungstheorien gefunden, zum Beispiel mit der Impfung, aber eben auch ganz viele andere Bezüge in die Richtung.
Und ist es da auch so, dass nicht die Skepsis allein schon eine Verschwörungsidee ausmacht, sondern dass ich die Vorstellung habe, da stecken bestimmte Leute dahinter, die gezielt diese Masten aufstellen, damit wir als Ahnungslose geschädigt werden.
Genau.
Und wer sollen diese Menschen sein?
Die Elite, von der du zum Beispiel auch schon gesprochen hast, die politisch Mächtigen, die vielleicht auch monetäre Elite, häufig, also im Zusammenhang mit antisemitischen Verschwörungstheorien, ist das dann natürlich die jüdische Weltelite. Also das ist ein relativ schwammiger Begriff auch, wer das ist. Man kann es nicht immer so genau benennen. Es sind dann oft einzelne Akteure. Ich meine, im Impfdiskurs war es dann, wie hieß der, Droste? Nee, doch.
Ja, also dieser Mediziner aus Deutschland.
Genau, dieser Mediziner aus Deutschland. Es gibt dann schon so einzelne Figuren, die da quasi im Mittelpunkt stehen. Aber es ist eine diffusere Gruppe von Menschen, die Macht haben. Und diese Macht dann zum Beispiel auch über die Medien, die sogenannten Mainstream-Medien, die da auch ihre Narrative dann verbreiten.
Und Einfluss ausüben wollen. Und jetzt, wo ist da dieses Wir und die anderen? Du hast gesagt, diese starke Grenze zwischen wir hier und dort die anderen. Mhm. Wo taucht das auf bei diesen Videos, die ihr untersucht habt?
Also wir haben Videos untersucht von Klagemauer TV und dann vor allem die Kommentare dazu, weil uns eben interessiert, wie reagieren die Menschen dann darauf?
Entschuldige, also, Klagemauer TV.
Klagemauer TV, ja. Das ist ein YouTube-Kanal von Ivo Sasek. Das ist ja
okay,
so.
Okay, der sagt mir was. Und wir können vielleicht in den Shownotes kurz was dazu sagen noch, ja?
Genau, Klagemauer TV. Also das ist halt wirklich so ein verschwörungstheoretisches Medium. Die verbreiten da verschiedene verschwörungstheoretische Erzählungen, unter anderem eben diese 5G-Sache. Kommt auch dazu, dass dann nicht nur, dass das den Menschen schadet, alle Tiere sterben und so weiter und so fort. Und uns hat eben interessiert, wie reagieren die Menschen in den Kommentaren darauf. Mhm. Und die allermeisten sind zustimmend, haben zustimmend zu diesem Video reagiert. Und das Wir wird dann dort fassbar, wo sie sagen, wir sehen, dass das die Wahrheit ist, während die Schlafschafe, die anderen, die Dummen, die das eben nicht erkannt haben, die nutzen das dann weiterhin, die erkennen nicht, wo die Gefahr liegt. Also dieses Wir, die wir das richtige Wissen erkannt haben, versus die, die dieser Elite glauben.
Ja, und ihnen eben wie die Schafe folgen.
Genau.
Gibt es da auch antisemitische Bezüge?
Gibt es auch, ja. Es wird wirklich alles ganz wild durcheinander gemischt da. Also von, wie gesagt, von 5G kommt man zum Impfen, kommt man zu antisemitischen Verschwörungstheorien XY.
Und das ist vielleicht auch das Typische, dass letztendlich ein Bedürfnis dahinter, oder ein Bedürfnis ist jetzt vielleicht zu sehr psychologisierend, aber man kann beobachten, dass letztendlich immer so eine Gesamtwelterklärung
gesucht
wird oder mehr konstruiert wird.
Denn es wäre ja vielleicht auch nicht interessant genug, nur einen einzigen kleinen Betrug jetzt aufzudecken, die ja tatsächlich auch
den
ständig
auch geben
passieren.
Kann. Ja, ja. Und genau. Es kann ja, man weiß ja inzwischen durchaus, dass Handystrahlung in bestimmten Umständen nicht gerade förderlich ist. Aber das Typische ist eben, hier ist es vernetzt und mit allem und jedem letztendlich verbunden.
Ja, und das vielleicht könnte uns vielleicht zum Religiösen bringen, in dem Sinne, als, ich meine, dieser Bezug zwischen Religion und Verschwörungstheorien, eine Perspektive darauf ist ja, dass Verschwörungstheorien so eine Art Ersatzreligion darstellen können, wo man sich dann wirklich die Gesamtwelt damit erklärt, dass es halt einfach Menschen gibt, die an der Macht sind und die eigentlich nur Böses ständig planen.
Ja. Ich glaube, ich würde nicht von Ersatzreligion reden, sondern eher von eben, es hat religiöse Züge. Ja. Denn ich weiß nicht, ob Menschen einen Ersatz für Religion brauchen. Viele Menschen sind religiös und gleichzeitig haben sie auch noch Ideen von Verschwörungstheorien.
Klar, stimme ich dir zu, du kennst dich da auch besser aus. Es ist einfach so, wird es in der Literatur dargelegt, aber sicherlich ist es anders besser erklärbar.
Wir haben ja noch ein anderes gemeinsames Thema. Also eben, uns faszinieren beide diese Erzählungen oder diese Theorien über Verschwörungen, wie darüber gesprochen wird, welche religiösen Bezüge es gibt, auch welche eben antisemitischen, auch zum Teil anti-islamischen, rassistischen etc. Aspekte da vorkommen. Dazu arbeitet ja eine andere Doktorandin in dem Projekt. Wir haben aber auch noch ein gemeinsames, anderes Forschungsgebiet. Und das hast du bearbeitet während unserer ersten Phase unseres großen Forschungsfeldes Digital Religion, nämlich Trauern.
Genau, Tod und Trauer.
Denkst du manchmal noch an das Projekt?
Ja, also das hat mich schon sehr geprägt. Daraus ist letztlich auch meine Habilschrift entstanden. das hat mich lange begleitet, das Thema, und das interessiert mich natürlich weiterhin. Ich meine, Tod ist einfach faszinierend für mich und die Art und Weise, wie dann eben darüber gesprochen wird oder wie sprachlich mit Trauer über Verstorbene umgegangen wird.
Kannst du ein bisschen sagen, was ihr genau gemacht habt in dem Projekt? Mhm. Damals haben wir ja noch nicht direkt zusammengearbeitet.
Genau. Also wir haben zum einen Daten gesammelt von Gedenkseiten. Also es gibt halt so Online-Gedenkseiten, die im Grunde angelegt sind wie soziale Medienprofile, also eine Art Facebook-Profil für eben verstorbene Personen, wo man dann hingehen kann und eine Kondolenzkerze anzünden und eine Kondolenz schreiben und so weiter. Und da hat uns halt interessiert, was sind die sprachlichen Muster, die sich in diesen digitalen Kondolenzen finden lassen. Das war das eine, aber wir haben auch Daten auf sozialen Medien tatsächlich, damals noch Twitter, gesammelt. Da haben wir verschiedene Suchanfragen gestartet zu bestimmten Ereignissen, seien das eben zum Beispiel Terroranschläge oder bestimmte Erinnerungstage und so weiter. Oder wir haben dann eben auch Daten gesammelt zu Sternenkinder und so weiter.
Sternenkinder hatten wir, glaube ich, sogar hier schon auch mal in einem Podcast. Aber da musst du vielleicht auch kurz was dazu sagen.
Genau, Sternenkinder sind Kinder, die im Mutterleib noch versterben oder kurz nach der Geburt, also eigentlich.
Ja, oder Totgeburten.
Totgeburten, genau. Und da hatten wir dann ein sehr großes Korpus mit Twitter-Daten. Und eben diese Gedenkseiten. Und wir hatten auch dazu noch verschiedene Medienberichte auch systematisch gesammelt zur Frage, wie wird das diskursiv verhandelt. Denn tatsächlich ist es ja so, dass der Tod noch nicht so lange ein Thema auch in sozialen Medien ist.
Wann hat das denn angefangen?
Diese virtuellen Friedhöfe zum Beispiel, die gibt's tatsächlich schon seit den 90er Jahren. Da hat auch Hans Geser, ein Soziologe in Zürich, in Ende 90er Jahre dazu was geschrieben. Also das gibt es schon länger und das ist auch tatsächlich viel weniger umstritten in den Diskursen, die wir untersucht haben, dass es das gibt, dass es diese Gedenkseiten gibt. Da scheint irgendwie ein Bedürfnis erfüllt und auch verstanden zu werden. Aber dass man zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook oder auch auf Instagram seine Trauer über den Tod einer verstorbenen Person ausdrückt, das ist gerade am Anfang. Ich würde sagen, 2014, 15, 16 ist das groß geworden, auch mit Charlie Hebdo zum Beispiel, also mit dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Da ging ja dieser Hashtag dann Je suis Charlie um die Welt. Dieser Versuch, irgendwie kollektiv Anteil zu nehmen durch die Verwendung eines Hashtags, durch die Solidarisierung über diesen Hashtag im Grunde. Und das hat dann in Kommentarspalten, aber auch im massenmedialen Diskursen zu ganz viel Kritik auch geführt. So im Sinne von, Trauer ist etwas, das gehört nicht online. Das muss man nicht auf sein Facebook-Profil stellen oder einen Instagram-Post dazu machen. Es hat sich aber normalisiert.
Warum glaubst du denn, dass das die Leute aufgeregt hat? Man könnte ja sagen, es muss ja niemand lesen.
Ja, gut. Ich meine, die Leute regt alles auf, was im Internet geschrieben wird. Aber ja, es müsste niemand lesen. Ich glaube, das hat einfach mit unserer gesellschaftlichen Vorstellung darüber zu tun, wie Trauer funktioniert. Und Trauer galt halt lange Zeit als etwas Privates, als etwas, was man zu Hause mit sich selber ausmacht, vielleicht noch mit der Familie, aber nicht als etwas, was man so performativ nach außen trägt. Und das ist natürlich, hat sich auch historisch gewandelt. Das war ja im Mittelalter und auch
ganz
zur viktorianischen
anders.
Zeit komplett anders. Da hat man das zelebriert quasi. Und dann hat sich aber so im 20. Jahrhundert die Trauer ins Private verlagert. Und die sozialen Medien haben das wieder in eine Weise in die Öffentlichkeit gebracht, wie sie eben zunächst auf viel Kritik gestoßen ist. Was auch zum Beispiel daran gelegen hat, dass man gesagt hat, ja, aber es ist ja total einfach kurz einen Hashtag zu schreiben. Das heißt ja noch nicht, dass man irgendwie über etwas traurig ist oder dass man sich irgendwie Mühe macht, Trauer auszudrücken. Denn dann kann es nicht authentisch sein. Das hat die Leute gestört. Aber es hat sich wirklich auch total normalisiert. Also diese kontroversen Diskurse darüber haben sich ziemlich aufgelöst.
Woran merkt man das denn?
Dass es viel weniger kritische Kommentare dazu einfach gibt. Dass es einfach passiert, dass es da ist, dass es Teil der normalen Online-Kultur geworden ist, dass man auch über den Tod spricht.
Hast du da etwas in Erinnerung noch aus eurem Datenkorpus, was dich besonders beschäftigt hat?
Jetzt in Bezug auf diese Kritik oder?
Nein, im Hinblick auf das Ausdrücken, Drücken und Kommunizieren von Trauer in sozialen Medien.
Was mich schon beschäftigt hat, ist die Regelmäßigkeit, mit der das dann auch gemacht worden ist. Also auf manchen dieser Seiten gab es Leute, die da wirklich täglich etwas gepostet haben und lange Berichte darüber, was gerade im Leben vorgeht.
Mhm. Als trauernde Person.
Genau, und zwar vermeintlich eben mit der verstorbenen Person geteilt. Also dieses, und ich glaube, dazu dient das auch, dieses Bedürfnis erfüllt das auch, die Kommunikation aufrechtzuerhalten mit der verstorbenen Person.
Eben, ist es dann, soweit ich diese Daten ein bisschen kenne, es ist ein Sprechen mit den Verstorbenen.
Genau.
Wie bei Todesanzeigen. Häufig etwas, was mich persönlich immer irritiert, wenn Verstorbene angesprochen werden, wir haben dich sehr geliebt oder vielen Dank, Mama. So ist das, glaube ich, dann im Internet eben auch. Also man erzählt der Tochter, was ist heute abgelaufen, wie sehr vermisse ich dich, was würde ich mir wünschen, jetzt mit dir zu machen.
Genau, also auch Alltagsbanalitäten erzählt man dann.
Die aber nicht banal sind, wenn man trauert.
Natürlich, genau. Also das soll gar nicht wertend gemeint sein. Aber ja, dieses mit der verstorbenen Person sprechen. Also das lässt sich dann eben auch korpslinguistisch zeigen, wie häufig zum Beispiel du und dich und sowas tatsächlich vorkommt. Also das fand ich schon bemerkenswert.
Ja. Also mich wundert, dass im Hinblick auf soziale Medien eben sehr viel weniger als bei Todesanzeigen, weil jeder Mensch, der schon andere Menschen durch den Tod verloren hat, die ihm sehr nahe standen, kennt das ja, dass man in Gedanken weiterspricht mit ihnen. Und oft ja auch jahrzehntelang. Also ich kenne es jedenfalls zum Beispiel von mir.
Ich kenne das auch von mir. Und ich habe das auch immer so gesagt. Es ist eigentlich wie den Dialog am Grab, den man dann halt auf sozialen Medien führt. Aber der Unterschied ist natürlich, das kann dann jemand lesen.
Ja.
Und das, wenn ich da am Grab stehe, kann das in der Regel nicht mal jemand hören. Und es kann jemand lesen, es kann jemand dauerhaft lesen und es kann jemand darauf reagieren. Das ist natürlich der Unterschied.
Das heißt, es ist dann nicht mehr nur ein Gespräch, ein inneres Gespräch zu zweit, sondern es ist ein Gespräch mit einer vor Publikum oder mit einer Öffentlichkeit, die eben dann mit ins Gespräch auch mit hineinkommt.
Genau.
Entstehen da auch manchmal neue Beziehungen? Wahrscheinlich schon, nicht? Und Gemeinschaftsformen?
Auf jeden Fall. Also das lässt sich wahnsinnig gut beobachten auf diesen Gedenkseiten. Da kommen häufig Leute zusammen, die ähnliche Schicksale haben, die eben vielleicht ein Kind oder eine Person jung verloren haben, die sich dann gegenseitig auf ihren Seiten besuchen. Das ist dann auch so eine Art Trostgemeinschaft, würde ich sagen, die sich dadurch findet. Und ich meine, was dazu kommt, ist, soziale Medien haben wir noch nicht so lange, auch wenn sie sich anfühlt, als wären sie immer schon da gewesen. Aber so etwas wie Personen, die dann versterben und was passiert mit ihrem Facebook-Profil, da musste man ja überhaupt erstmal Normen entwickeln und Umgangsformen damit.
Wie ist denn im Augenblick die Umgangsform damit?
Ich weiß es gar nicht, ich bin selber nicht mehr auf Facebook.
Ich eben auch nicht, weiß es auch nicht mehr.
Ich glaube, zumindest musste man das noch, als ich dazu noch aktiv geforscht habe, man muss halt eigentlich einen Todesnachweis an Meta, also die Firma, die dahinter steht, bringen, damit man das Profil dann auch
schließen oder
in einen Gedenkzustand versetzen kann.
Ich glaube, dass diese... Also das glaube ich nicht, ich bin überzeugt, dass dieses, was dann im Fachdiskurs Continuing Bonds heißt, dass das eben wirklich nach wie vor sehr unterschätzt wird. Also die Bedeutung und das Bedürfnis, einen Ausdruck zu haben für die weitergehenden Beziehungen auch zu verstorbenen Menschen. Ich habe zum Beispiel die Telefonnummer einer meiner Freundinnen, die jetzt vor 12 Jahren gestorben ist, immer noch in meinem Handy drin. Und ich schreibe ihr nicht mehr, also natürlich, oder ich zumindest schreibe ihr nicht mehr, aber ich möchte diese Nummer nicht löschen. Und trotzdem glaube ich, dass ich ihren Tod akzeptiert habe. Sondern es ist für mich irgendwie ein Ausdruck einer inneren Verbindung. Und insofern kann ich dieses Bedürfnis, auch wenn ich das jetzt persönlich selber noch nicht kenne, auch so etwas öffentlich zu teilen, dann über soziale Medien nachvollziehen.
Absolut, ich kann das auch verstehen. Und ich glaube, wie gesagt, das kann vielen Leuten auch helfen zu sehen, es gibt Leute, die haben ähnliche Schicksalsschläge erlebt wie ich und mit denen kann ich das teilen und muss mich eben nicht schämen, wenn ich auch 10 Jahre später noch jeden Tag daran denke. Denn das wird ja sonst häufig auch ein bisschen pathologisiert.
Ja, also als krank erklärt, wenn man jemanden
zu lange
länger betrauert, als andere finden, dass es irgendwie...
Ja.
Also es gibt sicher... Trauerformen, die nicht mehr gesund für einen selber sind, das ist klar. Aber ich habe auch den Eindruck, bei uns wird oft ein bisschen zu schnell vom Umfeld darüber hinweggegangen. Was beide Studien von dir und beide Forschungsinteressen ja verbindet, ist eben dieses Digitale. Mhm. Siehst du da, abgesehen vom Medium, noch irgendwelche Verbindungen?
Zwischen Verschwörungstheorien
und... Ja, also zwischen dem, was du jetzt erforscht in digitalen Medien und dem, was du erforscht hast im Hinblick auf das Trauern.
Mhm. Vielleicht schon dieses, glaube ich, sehr urmenschliche Bedürfnis nach Menschen, die ähnlich denken und fühlen, nach Gemeinschaft einfach. Ob man die dann konstituiert durch den gemeinsamen Glauben an eine Verschwörung oder eben durch etwas gemeinsam Erlebtes. Und ich glaube halt, das Medium ermöglicht das überhaupt. Diese Art der Verbindung auf eine Art. Ich meine, dass man dann andere Menschen findet, die das Gleiche, das ist ja auch in vielen Studien zu Verschwörungstheorien, wird das benannt, dass das Internet das halt ermöglicht, dass die Leute sich dann finden und nicht mehr nur der Stammtisch im Dorf das ist, wo das verbreitet wird.
Ja, und es ist niederschwelliger.
Genau.
Und es ist vielleicht eine Möglichkeit, in digitalen Medien einerseits Gemeinschaft zu haben, mich aber auch zurückzuziehen, wenn ich das möchte. Mhm. Denn letztendlich habe ich ja in der Hand.
Genau.
Ob ich sie wieder sozusagen anmache. Oder wir beide haben Facebook abgeschafft.
Ja.
Das ist unsere Freiheit.
Ja.
Den Stammtisch abzuschaffen, wo ich die Leute irgendwie womöglich jedes Mal beim Einkaufen wiedersehe, ist sehr viel schwieriger.
Ja, und vielleicht auch die Suche nach einem Sinn. Das ist vielleicht auch irgendwie verbindend. Also die Suche, du hast ja gesagt, auch zu Verschwörungstheorien, man sucht eine Erklärung für etwas. Für etwas, was einen vielleicht auch Angst macht, was man sich selber eben nicht so gut erklären kann. Und ich glaube, beim Tod ist das auch, oder bei Trauer ist es auch häufig so, dass man versucht, irgendeinen Sinn zu finden darin, weil es so ein unfassbar einschneidendes Erlebnis ist.
Das nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Genau.
Ja, und unser Leben, wenn es uns nah betrifft, existenziell verändert. Und glaube ich, da wieder dann ist der Anschluss wieder an die Gemeinschaft besonders wichtig. Also Dinge, die uns überfordern.
Genau.
Dinge, die uns existenziell betreffen.
Bedrohen auch.
Bedrohen oder die wir als Bedrohung empfinden. Ja. Und ich denke, das wird wiederum häufig im Hinblick auf diesen Sprechen über Menschen, die von Verschwörungen überzeugt sind, übersehen. Mhm. Dass viele Menschen sich tatsächlich bedroht fühlen.
Ja.
Also es ist nicht ihre Giftigkeit, dass sie andere beschuldigen, sondern sie erleben etwas als bedrohlich. Mhm. Und
ich kann auch verstehen, dass man in einer so komplexen Welt diese Ängste hat. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen.
Ich versuche sie anders zu erklären oder zu lösen, aber ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Und da ist eine einfache Erklärung halt was.
Wobei Verschwörungstheorien ja nicht einfach sind. Das ist ja das Spannende, sie sind ja hochkomplex. Ich glaube, einfach ist die Struktur. Hier die Guten, dort die Bösen. Da die Täter, hier die Opfer. Das ist das Einfache in dieser Struktur. Und das ist eben wahrscheinlich in der Weltsicht, die wir beide teilen, nicht der Fall.
Ja.
Ja.
Und so funktioniert halt auch nicht Wissenschaft, ne? Um abschließend nochmal auf das Impfbeispiel zurückzukommen, weil wir ja zum Beispiel auch wissen, dass halt wissenschaftliche Ergebnisse auch falsch sein können und wir korrigieren sie dann. Aber das funktioniert dann halt nicht mehr in dieser einfachen Dichotomie.
Ja.
Also einfach ist, wie gesagt, vielleicht das falsche Wort, aber.
Vielleicht kannst du abschließend noch sagen, warum funktioniert genau das nicht mehr? Also Wissenschaft funktioniert, indem man permanent im Diskurs ist.
Ja.
Und das bedeutet, was heute wissenschaftliche Erkenntnis ist, wissen du und ich, ist morgen vielleicht keine mehr.
Genau.
Wir sind bereit, das in Frage zu stellen. Ja. Und genau das ist das Wissenschaftliche daran.
Das macht die, das macht die Qualität aus. Von Wissenschaft aus.
Wir gehen sozusagen immer nur vom Stand jetzt aus. Und was ist der Unterschied in einer Welt, die in einer Verschwörungstheorie lebt?
Vielleicht, dass man diesen Zugang gar nicht hat. Ich glaube, das ist ja auch, was digitale Medien ermöglichen, diese Bubbles. Wir alle kennen Bubbles, Echokammern und so weiter. Also, dass man diese Verbindung gar nicht hat, die Möglichkeiten, sich das zu erschließen. Auch vielleicht, tatsächlich.
Sich was zu erschließen.
Die ständig sich verändernde Faktenlage.
Ja. Ja, ich glaube, dass sich in Frage stellen gehört in der Regel nicht dazu.
Auch das.
Sondern ich bin mir sicher, dass die da Böses im Schilde führen.
Weil in Fragestellung eine Schwäche ist.
Ja.
Und für uns in der Wissenschaft ist es eine Stärke.
Eine Qualität, genau. Und wenn dann quasi vermeintliche oder tatsächliche Gegenbeweise kommen, dann dürfen die nicht stimmen, dann müssen sie quasi, oder sie werden integriert in das.
Genau, sie sind halt Teil davon, was die Elite uns glauben machen will.
Genau. Und das, denke ich, ist der Unterschied zum wissenschaftlichen Diskurs.
Ja.
Andi, ist das nachvollziehbar gewesen? Ihr beide seid ja nur vereint in der Linguistik. Insofern habt ihr beide was sehr Gemeinsames, Carina. Und du, findest es so nachvollziehbar oder würdest du eine ganz andere Perspektive da nochmal reinbringen?
Fangen wir nochmal ganz neu an.
Also ich sage jetzt was.
Ja.
Also ich habe mir das einfach, ich habe einfach kurz, ihr habt es jetzt nochmal ein bisschen anders formuliert am Schluss, aber ich habe mich nach dem ersten Gesprächsteil zu Verschwörungstheorien oder Narrativen, habe ich kurz einen Selbstcheck gemacht und gemerkt, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin, weil ich in meinem feministisch-antikapitalistischen Weltbild, ich habe so Gegner, Musk, Trump, oder? Die Bösen, die erzählen das eine, tun das andere. In meiner politischen Haltung erkläre ich mir die Welt. Alles hängt zusammen tatsächlich. Also es ist nicht Zufall, dass Musk und Trump und so. Plus dann, die machen das, eben sie kommunizieren in der Öffentlichkeit anders, als das, was sie eigentlich tun. Es gibt auch dann ein Wir gegen die anderen. Die haben einen Plan man ist nicht sicher, ob sie einen Plan haben, aber und es ist auch so sehr stark, dass wir gegen die anderen, also das sind schon die bösen Tech-Millionäre und ihre AnhängerInnen, es ist auch die Elite, also es ist die politisch-wirtschaftliche Elite, lustigerweise sind das ja für mich, also offenbar andere Leute als die, die andere Theorien glauben, es ist auch ein bisschen die Fuß. Also ich hatte einfach so das Gefühl, oh, ich weiß gar nicht, ist das nicht, bin ich da wirklich gefeit davor? Ich finde, der Schluss war jetzt eigentlich, hat mir eingeleuchtet, oder? Das heißt, so dieses, wenn ich es richtig verstanden habe, was ihr jetzt am Schluss gesagt habt, auch, dass man sich selber in Frage stellen kann. Und ich glaube, dass man das nicht als, eben, dass man Wahrheiten auch, dass man falsch liegen kann. Mhm. Aber da bin ich auch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, es würde jetzt sehr viel brauchen, um mich davon zu überzeugen, dass Trump doch eigentlich ganz anders ist, als ich es jetzt. Also ich weiß nicht, wie sehr ich bereit wäre, auch meine antikapitalistische Haltung jetzt wirklich so über Bord zu werfen, was es bräuchte, damit mich jemand überzeugen würde, nee, das ist schon alles richtig so. Dieses Neoliberale, das bringt uns voran, das ist gut für alle. Weiß nicht.
Okay, aber ich meine, das Impfbeispiel, dann liest du die wissenschaftlichen Studien dazu und lässt dich davon überzeugen, oder?
Ja, jetzt beim Impfbeispiel schon,
genau,
würde ich sagen. Aber bei vielen Dingen, das ist ja dann die Frage, ich vertraue denen auch. Was ich ja nicht machen kann, ist, ich kann es nicht selber nachvollziehen. Ich kann vielleicht erkennen, quasi ist das Sample, ich habe vielleicht so einen gewissen Zugang dazu, ist das wissenschaftlich valabel, aber bei vielen Dingen dann ja auch nicht. Meine Medizin, I don't know, ich musste dann einfach glauben, was die mir erzählt haben. Ich glaube einfach anderen Leuten.
Aber du glaubst ja bestimmten Leuten, die zum Beispiel ihre Expertise sich ja auch entsprechend erarbeitet haben. Und das, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, ich verstehe deinen Punkt, aber das ist doch eher eine Haltung als eine Erklärung dafür, wie die Welt ist.
Ja, ich würde auch denken, du erklärst dir nicht die gesamte Welt mit Donald Trump und Elon Musk. Und bei den beiden Herren ist es ja keineswegs so, dass man sagen müsste, sie haben einen verborgenen Verschwörungsplan. Also Trump hat mit dem, was er politisch durchsetzen wollte, nicht hinterm Berg gehalten. Das konnte man vorher alles nachlesen, vor seiner Wahl. Auch Elon Musk ist in vielem ausgesprochen offen mit dem, was er möchte. Das ist kein versteckter Verschwörungsplan, den die beiden haben.
Es geht um Bereicherung. Also das ist, glaube ich, schon sehr klar. Das passt ja auch in die antikapitalistische Haltung, die ich natürlich auch vertreten würde.
Und insofern glaube ich nicht, dass du an eine Verschwörung der beiden glaubst. Vermute ich.
Ja, okay, das ist schön. Danke, dass ihr mich doch noch gerettet habt vor der. Die Frage ist dann noch, inwiefern das die Leute zum Teil doch anderes sagen, als sie meinen. Also gerade also ich hatte häufig das Gefühl, dass so politische AkteurInnen, die jetzt nicht für die Gemeinschaft arbeiten, aber das durchaus so verkaufen, als ob sie für die Gemeinschaft arbeiten. Also insofern, dort ist dann dieses Verschwörung nicht, aber doch das eine sagen und das andere tun sehr stark. Aber genau, also leuchte mir schon ein. Ich hoffe auch, dass ich ein bisschen anders funktioniere. Aber ich habe einfach so, hatte so das Gefühl, es ist ja schwer, sich selbst in seiner eigenen Informationslage dann zu erkennen. Und ich glaube wirklich so, das, was ihr dann zum Schluss...
Aber allein, dass du das ja versuchst, spricht ja dagegen, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist. Du versuchst, dich in deiner Weltlage zu erkennen. Und du versuchst zu reflektieren, was ist das eigentlich, was da passiert? Und welche Eigenmeinung fließt da ein? Mhm. Oder?
Ja, genau, das versuche ich. Und das wäre aber dann in dem Fall ein Distinktionsmerkmal. Also, ja, dass man sagen würde...
Unterscheidungsmerkmal.
Ja, ein Unterscheidungsmerkmal.
Und es zeigt einfach auch, dass es halt nicht so einfach ist zu erklären, was eine Verschwörungstheorie ist.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Abschluss auch da. Es gibt nicht immer schwarz-weiß.
Ja.
Also ich denke, auch du würdest vielleicht für möglich halten, dass bestimmte Entwicklungen, die Politikerinnen und Politiker eingeläutet haben, deren gesamtpolitisches Konzept du ablehnst, durchaus auch positive Aspekte für manche Leute haben können. Also ein sehr konkretes Beispiel, wir hatten jetzt gestern, also während wir heute hier dieses Podcast-Gespräch haben, wir hatten gestern die Wahl in Ungarn. Viktor Orban ist abgewählt worden. Er hat tatsächlich seinem Gegner, seinem politischen Gegner gratuliert und ihm zu dieser Wahl eben gratuliert. Das ist etwas, was ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Ich finde es ganz entscheidend, dass ich das zugeben kann. Sagen, hätte ich ihm nicht zugetraut. Hm. Und so katastrophal ich seine Politik und gefährlich finde oder fand, so sehr erkenne ich das an, dass er das getan hat.
Und das wäre ja auch nicht im Plan von Trump und Musk gewesen, dass Orban verliert. Dann wäre die Verschwörung schon mal geplatzt.
Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, wir sind heute mit einer etwas anderen Art von Folge hier gestartet. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil... Der Forschungsschwerpunkt, in dem Carina Frick und ich gemeinsam arbeiten, Digital Religions hier an der Universität Zürich, ja auch ein spezieller ist, ein sehr interdisziplinärer mit sehr verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, damit haben wir diesen Podcast mit vielen hoffentlich Denkanstößen für heute beendet. Es war ein Podcast eben dieses UFSP Digital Religions. Er war auch ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Und die Redaktion und Technik kommen eben von Andi Gredig und der Podcast Schmiede. Und wir danken dem UFSP für die Unterstützung.